Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich das Wetter so sehe. Also darauf habe ich mich das letzte halbe Jahr gefreut. Auf so einen Sommer, auf Wärme, auf draußen auf der Terrasse sitzen, auf die Sonne genießen, die Wärme genießen und diese langen Tage, wo es abends hell ist bis 10:30, wegen mir könnte es auch bis 12:30 hell sein. Vor ein paar Jahren war ich in Skandinavien oben ganz im Norden und da wurde es überhaupt nicht dunkel. Das war dann auch ein bisschen blöd, weil ich konnte da so schlecht schlafen, 1:30 nachts, wenn die Sonne scheint. Aber da ist so Sehnsucht in mir aufgekommen. Und Sehnsucht ist doch eigentlich was Schönes, oder? Sehnsucht, wenn man sich nach was sehnt, was auf was freut, zum Beispiel auf den Sommerurlaub. Ich weiß nicht, ob du dieses Jahr schon im Sommerurlaub warst, ob der noch kommt oder ob du es versucht hast, aber leider der Flieger nicht abgehoben ist oder was auch immer. Es geht heute Morgen um ein Gleichnis, was mich immer wieder fasziniert. Jesus hat es verstanden, Geschichten zu erzählen, die Menschen zutiefst berührt haben, die sie gehört haben, die sie geprägt haben, teilweise auch komplett verändert. Und dieses Gleichnis hier, da geht's um Sehnsucht. Um Sehnsucht, die erwacht. Was etwas Wunderbares ist, wenn Sehnsucht erwacht. Und Jesus beschreibt mit diesem Gleichnis ganz viel von unserem Menschsein, von unserer erwachenden Sehnsucht, von unserer Suche nach Sehnsucht, manchmal auch von unserer verirrten Suche nach Sehnsucht, wo wir versuchen, unser Leben zu stillen an Dingen, die uns doch nicht satt machen. Jesus beschreibt mit diesem Gleichnis auf verblüffend präzise Art und Weise, wie wir Menschen sind. Und bei diesem Gleichnis entdecke ich sehr häufig, ja, so ist es, so bin ich. Das schlummert in mir. Ja, solche Entscheidungen habe ich auch getroffen. Solche Wege bin ich gegangen, solchen Drang erlebe ich auch. Oder solche Trägheit, die Jesus beschreibt. Jesus erzählt in dieser Geschichte von unseren Ursehnsüchten, unserer Suche nach Anerkennung, nach einem Leben, das sich zu leben wirklich lohnt. Er erzählt von unserer Sehnsucht nach Freiheit, unserer Sehnsucht nach einem Neuanfang, wenn alles zerbricht, wenn unser Leben irgendwie vor die Wand gefahren wurde. Jesus erzählt mit diesem Gleichnis die Geschichte unserer Kämpfe und Niederlagen, unseres Versagens, unserer Scham. Und Jesus erzählt die Geschichte wahren Glücks und wahren Reichtums. Und noch etwas beschreibt Jesus mit diesem Gleichnis. Und von dem erzählt Jesus von diesem Gleichnis, wie Gott ist. Er erzählt von Gottes Sehnsucht nach uns Menschen, nach dir heute Morgen. Er erzählt die Geschichte seines Schmerzens und seiner unfassbaren Geduld. Es ist die Geschichte seiner so ganz eigenartigen, aber unbeschreiblichen Gerechtigkeit. Es ist die Geschichte der Hoffnung für dich und die Geschichte seiner verwegenen Vergebungsbereitschaft. Es ist die Geschichte seines Mitgehens und Aushaltens und seiner überraschenden, schier unfassbar und geradezu verschwenderischen Liebe. Liebe zu dir. Jesus malt also mit diesem Gleichnis ein Bild Gottes, seines Wesens und seines Charakters. Ich lade dich heute Morgen und in der nächsten Woche ein, zusammen mit in dieses Gleichnis, mit mir in dieses Gleichnis einzutauchen, in diese Geschichte. Und ich wünsche mir, dass du entdeckst, wer du bist. Und dass du vor allen Dingen ganz neu entdeckst, wer Gott ist, dass du diesem Gott begegnest, dass du so bewegt und ergriffen wirst, wie viele vor dir von dieser Geschichte, die Jesus erzählt. Ich lese sie uns und ich lese die ersten Verse aus dem Neuen Testament, von dem Evangelisten Lukas, Kapitel 15, die Verse 11 bis 13. Dann sagte Jesus, es lebte einmal ein Mann, der zwei Söhne hatte. Der jüngere Sohn sagte zu seinem Vater, Vater, gib mir von deinem Besitz den Teil des Erbes, der mir zusteht. Da teilte der Vater seinen Besitz unter ihnen auf. Kurze Zeit danach packte der jüngere Bruder alles zusammen und zog fort in ein weit entferntes Land. Dort verschwendete er seinen gesamten Besitz durch ein zügelloses Leben. Da erwacht in einem Menschen die Sehnsucht, etwas Geniales. Da erwacht die Sehnsucht und er denkt, das kann doch nicht alles gewesen sein. Es muss doch noch mehr Leben ins Leben. Ich muss doch irgendwas erleben. Eine Sehnsucht nach einem Leben, das sich wirklich zu leben lohnt. Und diese Sehnsucht, ich habe es eben ja schon gesagt, ist ein Gottesgeschenk. Und diese Sehnsucht hat selbst Gott in uns eingepflanzt. In dich und in mich. Und ich hoffe, dass du die Sehnsucht spürst. Ich hoffe, dass diese Sehnsucht nicht schon tot ist. Und dass da nichts mehr ist von Sehnsucht. Oder du denkst, Sehnsucht? Ich habe keine Sehnsucht nach Leben. Ich habe doch alles. Ich bin glücklich und zufrieden mit dem, was ich habe. Gott hat eine Sehnsucht in unser Leben hineingegeben, die uns immer wieder unruhig macht und die uns nicht so schnell zufrieden gibt. Und da ist dieser junge Mann, der diese Sehnsucht erlebt. Diese Sehnsucht ist bei ihm allgegenwärtig und sie ist bei uns allgegenwärtig. In dir und in mir. Vielleicht spürst du sie nicht mehr, dann wird es Zeit, diese Sehnsucht wieder neu zum Leben zu erwecken. Und im Prinzip wissen es alle um dich herum, dass du diese Sehnsucht in dir hast. Alle. Und vor allen Dingen die Werbeindustrie. Die weiß es. Und die packt dich immer. Und die kriegt dich. Und mich auch übrigens. Und die hat hervorragende Systeme, uns bei dieser Sehnsucht zu packen und uns ein vielfältiges Angebot zu bieten von den Dingen, die sie behaupten, dass diese unsere tiefste Sehnsucht nach einem Leben, das sich zu leben lohnt, erfüllt. Das sind die großen Versprechen vielleicht, ein neues Haus, ein neues Auto, der nächste Karriereschritt, mehr Wohlstand, all das, was echte Erfüllung bringen soll. Oder sind die kleinen Dinge und Ablenkungen, die dir verheißen, für den Moment das Glück deines Lebens zu finden, durch das nächste Netflix-Abo oder Danson-Abo oder Sky-Abo oder die nächste Sportkonferenz oder die nächste Versicherung, die dir wirklich ein sorgenfreies Leben erlebt oder die vielen Likes in deinem Social Media Account, immer Daumen hoch. Guck mal, heute haben wieder 200 Leute gut gefunden, was ich gesagt und gemacht habe. Vielleicht ist es auch das bessere Smartphone, was du dir wünschst. Vielleicht sind es aber solche Dinge, die wir oft ja im Geheimen halten. Die heimlichen Süchte. Das Surfen auf den Pornoseiten im Internet. Die Versprechen, dir irgendwas zu geben, was du suchst, wo du vielleicht auch gar nicht weißt, was du suchst. Sie alle packen uns bei dieser Sehnsucht nach Glück und Erfüllung. Sie packen uns bei dieser gottgeschenkten Sehnsucht nach erfülltem Leben. Und es stehen in unserem Leben so viel Schilder da, Umleitung, Umleitung, Umleitung. Damit wir woanders suchen. Der Jüngste spürt offensichtlich diese enorme Sehnsucht, diese gottgeschenkte Antriebskraft, diesen Drang nach echtem Leben. Und er scheint genau zu wissen, welche Wege er zu gehen hat. Und weil dafür sein Startkapital fehlt, weil es ihm an seinen finanziellen Mitteln nicht reicht, hat er eine super Idee. Ich bin doch Sohn eines wohlsituierten Vaters. Der hat richtig Kohle. Und das, ich werde das sowieso mal erben, zumindest die Hälfte. Ich habe ja noch einen älteren Bruder. Und ich bitte ihn, dass er das jetzt schon mal fix macht mit dem Erbe. Jetzt schon mal alles auszahlt. Ich will, dass du mir den Besitz überschreibst, der mir zusteht. Solche Töne sind heute schon, wenn man sie den Eltern vor den Kopf wirft, schon ziemlich dreist und auch schon ziemlich direkt. In der damaligen Kultur war das ein Skandal und ein eindeutiges und zweifelsfreies Signal an den Vater: Du bist für mich gestorben. Von dir und bei dir gibt's nichts zu erwarten mehr, also rück die Kohle raus. Du stehst meinem Glück im Weg. Alle, die Jesus zuhören, wussten, dass das ein Affront war gegen den Vater und wussten genau, wie man auf solch eine Forderung zu reagieren hatte. Aber Jesus, der diese Geschichte erzählt, erzählt sie komplett anders, als die Leute, die drumherum standen, das erwartet hatten. Er überrascht alle. In dieser Geschichte kommt dieser Vater der Bitte seines Sohnes nach. Er wäscht ihm nicht den Kopf. Er schickt ihn nicht aufs Feld, damit er mal richtig arbeiten kann und sich die Flausen aus dem Kopf schwitzen. Der Vater macht's einfach. Er teilt das Erbe auf, gibt seinem jüngsten Sohn alles und der verhökert es, hat die Taschen voller Geld und zieht los. Und der Vater lässt ihn ziehen. Der Vater hat seinen Sohn ins Herz geschlossen, tief ins Herz geschlossen. Er liebt ihn ohne Ende. Und es bricht ihm das Herz, die Entscheidung seines Sohnes so zu erleben. Aber er will keine Kinder, die zu Hause angekettet sind und beim Vater bleiben, weil sie keine andere Wahl haben. Ich habe vorhin gesagt, dass Jesus mit dieser Geschichte ein Bild von Gottes Wesen und Charakter malt. Dass er die Geschichte Gottes mit uns Menschen erzählt. Und hier ist der erste Punkt: Gott zwingt niemand in die Gemeinschaft mit ihm. Gott lässt uns die Wahl, Wege zu gehen, wo wir meinen, wir wissen es besser als Gott. Gott liebt seine Kinder und respektiert ihre Entscheidungen. Gott respektiert uns, wenn wir ihm den Rücken zukehren, wenn wir es ihm nicht zutrauen oder ihm nicht glauben, dass er uns gut versorgt. Dass bei ihm das Leben zu finden ist, nachdem wir uns sehnen, was wir uns wünschen. Und Gott respektiert es, wenn wir uns woanders auf die Suche machen stattdessen. Der Jüngste macht sich also auf, um seine Pläne umzusetzen. Und was soll ich sagen? Es läuft. Es klappt wunderbar. Alles läuft nach Plan. Es war ja wie ein Lottogewinn, das Erbe schon jetzt zu bekommen. Nun kann das Leben beginnen. Was kann man alles investieren mit richtig viel Kohle in der Tasche? Mal ehrlich, was macht der Gedanke mit dir, wenn du jetzt überlegen würdest, du hättest von jetzt auf gleich 1 Million zur freien Verfügung? Jetzt nicht groß drüber nachdenken, was ist so bei der Kirche und im frommen Rahmen der richtige Antwort, sondern was würdest du damit machen? Was kommt dir als erstes in den Sinn? Bitte? Lindenstraße-DVD kaufen, Folge 31-35. DVDs kaufen, da hast du mit einer Million noch einiges übrig. Ein Porsche kaufen. Was ist denn noch so? Gibt's noch was? Maledivenreisen, genau. Haus abbezahlen, wäre das auch was? Oder genau, Weltreise oder den neuesten. Wir haben die ganze Palette hier so gehabt. Wer hat denn noch eine Idee, was er mit einer Million machen würde? Also ich habe ja nichts verstanden, aber es gibt schon tolle Ideen, glaube ich. Was war das? Aufhören mit Arbeiten. War eben noch was, aber das habe ich nicht verstanden. Also ich merke, es kommt Leben in die Bude bei einer Million. Muss ich sagen, was wollt ihr euch mit einer Million machen? Und schon lebt ihr richtig auf. Wie schön ist das denn? Ich habe das hier vorher schon aufgeschrieben, nicht, dass jetzt jemand beleidigt ist. Das, was uns in den Sinn kommt bei dieser Million, ist ein Hinweis auf das, wo wir Glück und Sinn vermuten. Wo wir denken, das bringt uns wirklich das, wonach wir uns sehen. Jetzt will ich gar nicht fragen, ob es mit dem Porsche und mit dem Aufhören zu arbeiten und sowas, aber das, was uns als erstes in den Sinn kommt, ist meistens das, wo wir vermuten, dass das uns Erfüllung bringt. Der Sohn jedenfalls lebt in Hülle und Fülle. Er lebt in Hülle und Fülle und für ihn läuft's. Es läuft. Und es steht da nicht, wie lang es läuft. Ich kann mir vorstellen, es läuft ziemlich lange. Richtig gut. Er lebt in Saus und Braus, verschwenderisch. Eine Million, die ist auch nicht so schnell all. Manchmal ist sie schneller, als man denkt. Wenn man guckt, wie viel Lottogewinner, was mit Lottogewinnern passiert ist, die viele Millionen geerbt haben, wie schnell die das Geld weg hatten. Und nicht wenige plötzlich dastanden und völlig erschüttert waren, was sie mit ihrem Leben angefangen haben. Und dann passiert etwas, was allen passiert, damals und heute, was weder bei einem Gleichnis, was ja eine fiktive Geschichte ist, die Jesus erzählt, spezialisiert darauf war, noch damals in der Kultur halt, sondern es passiert was, was uns allen passiert und was gerade so wieder auf dem Horizont aufkommt. Es kommt Krisen. Ich glaube, wenn ich jetzt fragen würde, fast jeder, weil ich ja nicht weiß, fast jeder hat Krisen in seinem Leben erlebt. Und viele von uns, das weiß ich, haben tiefe Krisen erlebt. Richtig tiefe Krisen. Ich lese uns weiter die Verse 14 bis 16. Als er alles restlos aufgebraucht hatte, breitete sich eine schlimme Hungersnot in diesem Land aus. Da fing er an zu hungern und Not zu leiden. So lief er los und hängte sich an einen Bürger dieses Landes. Der schickte ihn auf seine Felder, um dort die Schweine zu hüten. Sein ganzes Verlangen war nun darauf gerichtet, sich von den Speiseabfällen zu ernähren, die die Schweine zu fressen bekamen. Aber keiner gab ihm etwas davon. Es erwacht wieder eine Sehnsucht. Nachdem er alles hatte, was er sich gewünscht hat, nachdem es richtig lief, kommt die Krise. Die hat er sich nicht ausgesucht. An der Krise war er nicht selbst schuld. Die kam ganz von außen auf ihn zu. Und diese Krisen kommen in unserem Leben. Die sind unvermeidbar. Schwierigkeiten, Unvorhergesehenes. Naturkatastrophen, Kriege, Inflation, Energiepreisexplosion, Zinssteigerung, all das, was das Leben so in petto hat. Und dann zeigt es sich spätestens dann, ob das, worein wir unser Leben investiert haben, tragfähig ist. Ob es hält. Ob es den Stürmen und den Dürren und in Wüstenzeiten standhält oder ob dann unser Leben irgendwie zusammenbricht wie ein Kartenhaus. Der Jüngste erlebt, dass sein ganzes Leben ein sehr zerbrechliches Konstrukt ist. Dass das, worin er investiert hat, ihm wie Sand durch die Finger rieselt. Und er kann nichts tun, das Geld ist weg. Die Freunde haben jeder mit sich selbst genug zu tun in der Krise. Der Spaß ist weg. Und die Leere, die innere Leere umso größer. Warum werde ich nicht satt? Es gibt, ich weiß nicht, Tote Hosen ist so normalerweise nicht so meine Musikgruppe. Aber ich kann euch empfehlen, mal ein Lied zu googeln. Warum werde ich nicht satt? Ein Lied, was mich zutiefst bewegt. Warum werde ich nicht satt? Wo es darum geht, ich habe alles zur Verfügung. Aber warum werde ich nicht satt? Warum wird die Leere nicht gefüllt? Und so ähnlich ist es auch mit dem Sohn. Er ist am Tiefpunkt angekommen, er ist bei den Schweinen gelandet, im jüdischen Kulturraum, die Katastrophe schlechthin, dass er jetzt da angekommen ist, wo es tiefer eigentlich nicht geht. Kennst du das? Dass das, wo du gedacht hast, dass das Erfüllung bringt, dass das dafür sich lohnt zu leben, dass das dann wie so ein Scherbenhaufen vor dir liegt? Der jüngste Sohn kommt also am Tiefpunkt an und die Krise fördert zutage seine Entscheidung war eine fatale Entscheidung. Er ist den Umleitungsschildern gefolgt, und den vielen Ablenkungen im Leben, weil er dachte, da ist das Leben zu finden. Aber dort am tiefsten Punkt passiert mit diesem jüngsten Sohn auch etwas, was mich fasziniert, wo er mir ein Vorbild ist. Er kommt zur Besinnung. Er fängt sich nicht an zu rechtfertigen, sondern macht eine schonungslose Bestandaufnahme. Er beschönigt nichts, er wird ehrlich. Letzte Woche haben wir das hier in einem Interview in dem Gottesdienst ausdrücklich und sehr, sehr intensiv gehört, wie es ist, wie man mit Krisen umgeht, welche Wege es gibt, daraus zu gehen. Der erste Punkt, eingestehen, die Krise eingestehen, die Schuld eingestehen, dieses falsch abgebogen sein eingestehen, nicht alles beschönigen, rechtfertigen. Und dieser Sohn denkt an seinen Vater, an das Leben mit ihm, an die Arbeiter, die Tagelöhner, und er erkennt seine Fehleinnahmen, seine Fehleinschätzungen und seine Schuld. In Vers 17 bis 20 heißt es: Schließlich kam er wieder zu sich und sagte: Mein Vater hat doch so viele Lohnarbeiter, die Nahrung in Hülle und Fülle haben, doch ich komme hier vor Hunger um. Ich werde aufstehen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe Schuld auf mich geladen, gegenüber Gott und auch gegenüber dir. Jetzt steht es mir nicht mehr zu, als Sohn deinen Familiennamen zu tragen. Behandle mich stattdessen wie einen deiner Lohnarbeiter. So stand er auf und kam zu seinem Vater zurück. Er macht sich auf. Er macht sich auf, wie er ist. Blieb ihm ja auch gar nichts anderes übrig. Er denkt nicht daran, irgendwie was zu vertuschen. Wiedergutmachen kann er nichts, er hat nichts mehr. Richard Forster, ein amerikanischer Theologe, hat es mal wie folgt ausformuliert: Sünde ist letztlich der Versuch, unser Bedürfnis nach Gott überall sonst außer von Gott füllen zu lassen. Sünde ist letztlich der Versuch, unser Bedürfnis nach Gott überall sonst außer von Gott füllen zu lassen. Und dann macht dieser junge Sohn sich auf diesen harten, schmerzhaften und schamgetränkten Weg zurück zu seinem Vater. Und er hat weit zu laufen, und was dort an Gedanken auf ihn ihm durch den Kopf geht, kann man sich ja vielleicht denken. Was passiert mit mir, wo ich das ganze Erbe verprasst habe, den Besitz meines Vaters? Ich komme nach Hause und sage, ist alles weg. Ich habe es verbockt. Ich habe es vermasselt. Ich habe das, was du dir aufgebaut hast, verschleudert. Also er macht sich auf, und es passiert das Unerwartete, das Unfassbare, das aus dem Gleichnis des verlorenen Sohnes, das Gleichnis der atemberaubenden, alles vergebenden, geradezu verschwenderischen Liebe Gottes macht. In Vers 20 heißt es: Als er noch weit entfernt war, sah sein Vater ihn und wurde von Mitgefühl erfasst. Er rannte los und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Vater rennt ihm entgegen, fällt ihm um den Hals, küsst ihn immer wieder. Warum? Weil er voll Mitgefühl ist. Eigentlich steht hier, der Vater ist innerlich tief bewegt. Seine Eingeweide kommen in Wallung. Es geht ihm an die Nieren. Es geht mir an die Nieren. Wenn uns was wirklich bewegt, wenn uns was zutiefst ergreift, es geht mir an die Nieren. Es geht dem Vater an die Nieren. Die Abwesenheit seines Sohnes ist ihm an die Nieren gegangen. Die verirrte und fehlgeleitete Suche, seinen Sohn so abgewrackt kommen zu sehen, geht ihm an die Nieren, und es bewegt ihn, ihn jetzt wieder zu haben. Dieses innerlich tief bewegt sein steht häufiger in der Bibel. Es steht häufiger in der Bibel auch im Zusammenhang mit Gott. Diese Formulierung kommt vor in Jeremia 31, Vers 10, als Gott sein Volk sieht, was genau auf dem gleichen Trip ist wie dieser jüngste Sohn. ist mir Ephraim, anderer Begriff für das Volk Gottes, ein teurer Sohn und ein Kind, an dem ich Freude habe? Denn so oft ich auch gegen ihn geredet habe, muss ich doch immer wieder an ihn denken. Darum ist mein Inneres um ihn erregt. Ich muss mich über ihn erbarmen, spricht der Herr. Ich glaube, es ist genau das, was dieser Vater erlebt hat. Ist er nicht mein Sohn, an dem ich Freude hat? Wo ist er? Und dann in Lukas 7, Vers 13, als eine Mutter ihren Sohn zu Grabe trägt und Jesus das sieht, an diesem Trauerzug vorbeikommt, da heißt es, als Jesus, der Herr, sie sah, wurde er innerlich bewegt über sie und sprach zu ihr, weine nicht. Glaubst du, dass Gott innerlich bewegt ist, wenn er dich sieht? Weil er Sehnsucht nach dir hat. Und weil er will, dass du umkehrst zu ihm und bei ihm das Leben suchst. Und dass Gott denkt, ich muss immer wieder an sie oder an ihn denken. Immer wieder. Kannst du deinen Namen eintragen? Immer wieder. Ich kann nicht aufhören. Und ich muss mich erbarmen. Ich will mich erbarmen. Der jüngste Sohn hat seinem Vater den Rücken zugekehrt, ihn für tot erklärt. Und was macht der Vater? Offensichtlich Tag für Tag Ausschau halten. Tag für Tag gucken, kommt er heute? Ist er jetzt wieder auf dem Weg zurück? Hat er mich ganz vergessen? Der jüngste Sohn erklärt seinen Vater für tot und der Vater wartet auf sein Zurückkommen, hat ihn nie abgeschrieben. Und noch bevor der Sohn dazu kommt, seinem Vater seine eigene Wert- und Würdelosigkeit zu beschreiben und ihn zu bitten, ihn als Tagelöhner einzustellen, ist der Vater schon dabei, seinem Sohn seinen Wert und seine eigentliche Würde wieder zurückzugeben. Seine Würde, in die er geschaffen wurde, die er sich selbst geraubt hat. Er will sie ihm wiedergeben. Es fällt kein Wort des Vorwurfs, kein Wort der Anklage, keine Schuldzuweisung. All das wäre doch berechtigt, oder? Also würden wir doch vielleicht tun. All das wäre völlig legitim. Nichts von dem geschieht. Im Gegenteil, da heißt es, er bekommt das Festgewand, den Siegelring der Familie und die Sandalen. Der Vater schlachtet das gemästete Kalb, das nur für ganz besondere Festtage vorgesehen war. Der jüngste Sohn genießt durch diese Wiederaufnahme in die Familie wieder das Recht, Erbe zu sein. So sieht Vergebung und Versöhnung aus. Genau so sieht sie aus. Alles geht vom Vater aus. Alles geht von Gott aus. Der Sohn sehnsüchtig wartet, weil er innerlich bewegt ist von dem Weg seines Sohnes, auch den Irrwegen und Holzwegen seiner Söhne und Töchter heute. Irrwege und Holzwege, die wir gegangen sind bei dem Versuch, unsere gottgeschenkte Sehnsucht woanders als bei Gott zu stillen und uns dabei vergiftet haben. Dabei vielleicht sogar fast draufgegangen wären. Und dann feiern sie ein rauschendes Fest. Sie feiern, dass der Sohn wieder da ist. Sie feiern die Wiederauferstehung des Sohnes. Dass er wieder zurück ist beim Vater, dass er dort wieder das wirkliche Leben erleben kann. Und das Gleichnis hier erzählt die Geschichte von Gottes einzigartiger Liebe. Jesus malt uns Gott vor Augen, der uns nicht auf unser Versagen festlegt. Auch nicht auf Zeiten, in denen wir uns weit ab von Gott bewegt haben und der uns nicht festlegt auf unsere Würde und Wertlosigkeit, die wir uns vielleicht selbst einreden, sondern der uns den Wert als Geschöpfe Gottes zurückgibt und uns zu seinen Kindern macht und uns zurückholt ins Vaterhaus. Jesus malt ein Bild von Gott, dem Vater, der innerlich bewegt ist, voller unbändiger Freude, wenn du zurückfindest zu ihm. Wenn du dich einladen lässt, anfängst an ihm zu glauben, dass er allein die Sehnsucht stillt, die immer wieder in dir aufkommt. Ich lade dich heute Morgen ein, zu diesem Gott zurückzukommen, von dem dieses Gleichnis der unfassbaren, verschwenderischen Liebe Gottes erzählt. Ich lade dich ein, zurückzukommen, wenn du dich verrannt hast, vielleicht irgendwann mal Christ geworden bist, aber dein Leben in die Sackgasse gefahren hast oder merkst, ich werde nicht satt. Das ist es nicht, wofür ich eigentlich leben will und sollte. dann kehre um. Dann sag das Gott. Er sehnt sich danach, dich wieder zurück in die Gemeinschaft mit ihm zu bringen und dich seine Liebe und seine Fülle erleben zu lassen. Wenn du merkst, dass Gott heute Morgen zu dir geredet hat, dann lade ich dich gleich ein, nach dem nächsten Lied ein Gebet mitzubeten, was ich hier vorne beten will. Es wird dann nach diesem Lied eingeblendet und du kannst es mitbeten.